Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Xbox Mojo. Mein Name ist Thomas und der Beziehungsstatus zwischen Xbox und den Fans ist kompliziert. Die letzten Monate waren so ein Auf und Ab. Wir hatten Preiserhöhungen der Konsole in den USA. Game Pass wurde extrem teuer, so sehr, dass manche nun sagen, dass er sich als Dienst für sie nicht mehr lohnen würde. Wir hatten Gerüchte zur nächsten Xbox, die wohl nur ein sehr teurer PC werden wird. Die letzte Woche wurde dann damit erschüttert, dass Microsoft kaum zu erreichende Rentabilitätsziele von Xbox und der ganzen Gaming-Division erwartet. Ungefähr so das Doppelte vom Branchendurchschnitt. Und das könnte dann im nächsten Jahr zu weiteren Studioschließungen und Entlassungen führen. Zwischendurch hatten wir dann aber auch gute Spiele im Game Pass, von Keeper über Ninja Gaiden 4 bis The Outer Worlds 2. Und dann wurde am Freitag mit Halo Campaign Evolved das Remake vom ersten Halo in Unreal Engine 5 vorgestellt, welches auch für PlayStation 5 im nächsten Jahr erscheinen soll. Und da haben sich dann Leute wieder drüber aufgeregt, dass das jetzt irgendwie die letzte Grenze sei, die überschritten wurde und so weiter und so fort, weil Halo jetzt auf anderen Konsolen. Ja, Xbox ist mittlerweile einer der größten Publisher der Welt und daher bringt Microsoft und Xbox all die Spiele für andere Plattformen. Für Switch 2 wurde bisher so wenig angekündigt, da Microsoft offensichtlich noch keine oder kaum Developer-Kits erhalten hat. Und das wird sich im nächsten Jahr ändern, denn auch da ist Indiana Jones nur der Anfang. Und für PlayStation 5 hatten wir in diesem Jahr die Situation, dass Forza Horizon 5 und Gears of War Reloaded veröffentlicht wurden. Ja, also direkt mal zwei der großen Marken von Xbox für die ehemalige Konkurrenz, und dann ist es doch nur logisch, dass Halo folgen würde, und das wissen wir insgeheim ja auch schon seit 2 Jahren, seitdem die, ich muss zugeben, mit einem relativ schlechten PA und Messaging angefangen haben, uns darauf vorzubereiten, ja, von wegen nur 4 Spiele und so weiter und so fort, aber seit einem Jahr oder so wissen wir doch, wohin die Reise geht, und die Reise heißt Multiplattform. Alle Xbox-Spiele werden überall veröffentlicht. Es wurde ja auch während der Tokyo Game Show Forza Horizon 6 angekündigt, übrigens auch für PlayStation 5, mit dem einzigen Unterschied, dass Forza Horizon 6 für einige Wochen oder Monate quasi exklusiv für Xbox und PC erscheinen wird und erst danach für PlayStation. Das hat aber meiner Meinung nach eher damit zu tun, dass die Portierung nicht vorher fertiggestellt werden kann. Und deswegen gibt's da diesen paar Monate Lücke, sage ich jetzt mal. Die hatten wir ja auch schon bei Indiana Jones im letzten Jahr, wo es im Dezember für PC und Xbox erschienen ist. Und ich glaube, März oder wann das war, kam es dann für die PlayStation 5. Und das ist einfach die neue Realität, in der wir alle leben. So ist es halt, ja, machst du nichts. Und ich gebe zu, dass diese Generation dann doch einen anderen Wendepunkt genommen hat, als ich das eigentlich vor 5 Jahren erwartet habe, wo ich schon gedacht habe, dass Microsoft mit vielen starken eigenen Titeln die Marke stärken möchte und wird, und wir dadurch die beste Xbox-Generation überhaupt kriegen und so weiter und so fort, was ich da alles gesagt habe. Jetzt ist es eher so, dass Konsolenspieler sich so ein bisschen wie Spieler zweiter Klasse fühlen, weil irgendwie wird nur noch über PlayStation 5 geredet und PC, und die nächste Xbox wird, wie gesagt, wahrscheinlich einfach ein PC mit Xbox-Branding. In diese Richtung geht es dann leider, und so bleibt Game Pass erstmal quasi der beste Exklusivtitel, auch wenn Game Pass Ultimate mit jetzt 26,99 Euro im Monat verdammt teuer wurde und ist dann auch neben PC Game Pass das einzige Abo mit Day One Releases. Also auch da haben sie immer im Laufe der Jahre angepasst, und für 26,99 im Monat werden viele sicher nur so ein paar Monate im Jahr abonnieren, vielleicht pünktlich zum Release von irgendeinem wichtigen Spiel und danach wieder kündigen. So machen das ja viele auch mit dem teuren Netflix-Abo oder Disney Plus, wie sie alle heißen. Ich glaube, bei den Preisen werden die wenigsten das einfach durchlaufen lassen, außer sie spielen halt nur Xbox und nutzen Game Pass extrem. Also ich meine, vom Angebot her kann man theoretisch der ganzen Zeit irgendwie ein neues Spiel spielen. Mein Abo läuft noch 3 Jahre und deswegen bin ich aktuell von der Preiserhöhung nicht betroffen und kann mir dann so die Entwicklung in Ruhe anschauen, auch ob es nochmal eine Preiserhöhung gibt in den nächsten 2 Jahren, was ja durchaus sein kann. In diesem Jahr habe ich dann aber Ninja Gaiden 2 Black, Avowed, South of Midnight, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, Doom, die Dark Ages, Keeper und Ninja Gaiden 4 alle über Game Pass dann auch durchgespielt. Die Outer Worlds 2 bin ich jetzt am Ende, letztes Kapitel quasi. Call of Duty Black Ops 7 werde ich dann im nächsten Monat spielen. Also dieses Jahr lohnte es sich für mich durchaus Game Pass zu haben. Zumal ja auch noch Clair Obscur, Expedition 33 oder Hollow Knight, Silksong direkt in dem Dienst veröffentlicht wurden. Ich verstehe aber auch absolut jedem, der sagt, das ist mir jetzt zu teuer, ich bin raus. Also man kann definitiv nicht mehr so voller Selbstbewusstsein sagen, der beste Deal im Gaming, die Zeiten sind jetzt vorbei. Für mich bleibt Xbox damit erstmal eine Game Pass-Maschine, trotz allem. Und also werde ich dann auch im nächsten Jahr Halo Campaign Evolved auf der Xbox spielen. Aber wahrscheinlich dann auch mal irgendwann für die PS5 kaufen. Einfach wegen dieser historischen Chance, quasi mir eine Platin-Trophäe für Halo zu verdienen. Also da werde ich wahrscheinlich dann nicht widerstehen können. Insgesamt bin ich aber glücklich, dass wir dieses Remake überhaupt bekommen. Das erste Halo ist für mich ein ganz besonderes Spiel und einer der Gründe, weshalb ich mich damals überhaupt für die erste Xbox interessierte. Und Halo Combat Evolved Anniversary war 2011, 2012 auch der Grund, wieso ich mir wieder eine Xbox 360 holte. Denn ich war während der Generation ja fast nur auf PS3 und Wii unterwegs, da ich die 360 so pünktlich zum PS3-Launch verkauft hatte, um mir eben eine PS3 als armer Student leisten zu können, weil ich dann so dachte, ja, da kann ich auch Blu-rays gucken und alles und das ist mir halt dann wichtiger und deswegen habe ich einige wichtige Xbox 360-Spiele verpasst und dann auch erst später mit der Xbox One dank Abwärtskompatibilität nachgeholt. Aber bei Halo Combat Evolved Anniversary konnte ich dann doch nicht widerstehen und somit musste dann damals das Spiel und eine Konsole her. Nächstes Jahr, also zum 25. Jubiläum, kommt dann das Remake für alle Plattformen außer Switch. Und da Halo als Franchise die letzten Jahre deutlich schwächelte, ist es vielleicht ganz gut, wenn neue Spieler von anderen Konsolen dazukommen. Und vielleicht erleben wir dann doch so ein bisschen das Halo Revival, was wir uns von Halo Infinite erhofft hatten. Allerdings muss ich auch dazu sagen, irgendeine Form von Multiplayer-Spiel bräuchten sie eigentlich auch, damit dieser Plan denn Erfolg haben könnte. Denn wie der gewöhnungsbedürftige Name vermuten lässt, geht es beim Remake ausschließlich um die Kampagne und damit Singleplayer. Okay, ihr könnt die Kampagne auch im Koop, sei es online, zu viert oder Splitscreen zu zweit durchspielen. Aber das war es dann eben auch mit Multiplayer. Für mich ist erstmal wichtig, dass die ersten Anspielberichte positiv klingen, denn Teile der Gaming-Presse konnten ungefähr die Hälfte der Mission des Silent Cartographer spielen und waren recht angetan. Wie schon beim Oblivion Remake handelt es sich bei Halo Campaign Evolved eben um eine Mischung aus alt und neu. Also für die moderne Optik ist die Unreal Engine 5 zuständig, während im Unterbau dann irgendwie noch die alte Engine oder zumindest Codeschnipsel und so weiter davon werkeln, die eben dafür sorgen sollen, dass das Halo-Gefühl immer noch vorhanden ist. Und das scheint zumindest der Fall zu sein. Optisch macht das Spiel verdammt viel her. Also ich fand, die Wellen am Strand sind der Wahnsinn. Und ja, ich habe auch Kritiken irgendwie gesehen, die meinten, dass das Spiel einfach wie so ein Standard Unreal Engine Spiel aussehe und dass der typische Unreal Engine Stutter vorhanden sei. Letzteres stimmt definitiv, aber das Spiel ist ja noch in einer sehr frühen Phase. Persönlich gehe ich davon aus, dass ja, das auch erst im November 2026 anlässlich des Geburtstages veröffentlicht wird. Neben der neuen Optik gibt es dann auch weitere Neuerungen. Der Warhawk hat einen weiteren Sitz, sodass ihr im Vier-Spieler-Online-Koop dann auch alle Spieler einen Platz finden und ihr dann zusammen losziehen könnt. Sprint hat Einzug erhalten und ich weiß, dass gerade diese Änderung einige Puristen sauer aufstoßen werden, aber ich bin da ganz entspannt, da das sonstige Gameplay einfach wie Halo aussieht. Und ja, ich es einfach kaum erwarten kann, nochmal diesen Klassiker mit neuen Cutscenes, Sprachaufnahmen, neuen Waffen und sogar drei neuen Prequel-Missionen spielen zu können. Denn ihr könnt jetzt auch Waffen benutzen, die ihr sonst erst in den späteren Halo-Teilen habt nutzen können. Ja, also die sind teilweise in Halo 1 drin gewesen, ihr konntet sie aber nicht nutzen, jetzt könnt ihr sie dann aber nutzen. Für Xbox-Spieler wird das so der richtige Nostalgie-Trip und für PlayStation-Spieler eben der perfekte Einstieg in diese Serie. Für mich ist es jetzt schon eines der meist erwarteten Spiele des nächsten Jahres, da ich eben das Original so sehr liebe. Und ja, ich bin da einfach so richtig doll gespannt. Und ja, ich wollte das Ganze jetzt eben ohne dieses Drama abhandeln, was ich teilweise wieder auf YouTube und überall sehe. Einfach mal ganz nüchtern irgendwie das betrachten und ja, warten. Wie ab, kommen wir deswegen jetzt zu einem Xbox-Prunkstück, welches ihr schon jetzt spielen könnt, nämlich Keeper. Das neueste Spiel von Double Fine. Ich sag euch direkt, spielt es und lasst euch nicht vom Marketing täuschen. Ich dachte, dass es nur so ein gut aussehender Walking Sim sei, wo ihr eben einen Leuchtturm auf Beinen spielt. Und die ersten 10, 30 Minuten oder was auch immer ist auch genau das Spiel und das langweilte mich zutiefst und ich habe schon echt sehr früh gedacht, oh Gott, will ich das jetzt wirklich ein paar Stunden spielen? Und Gott sei Dank spielte ich weiter und merkte, dass dann auf einmal Schalterrätsel und so Lichträtsel dazu kamen. Auf einmal kamen so kleine Plattformabschnitte, die wurden dann irgendwann mehr. Es kamen einfach mehr und mehr Gameplay-Mechaniken dazu, so dass das Ende des Spiels sich total vom Anfang unterscheidet und aus Spoilergründen kann ich quasi nicht mehr dazu sagen und wahrscheinlich ist auch genau das Problem des Marketings. Alles, was man bei dem Spiel zu viel zeigt, könnte quasi als großer Spoiler angesehen werden und deswegen kann ich da nicht weiter in die Tiefe eingehen. Spielt es einfach, es ist so irgendwas zwischen 3 und 5 Stunden lang. Oder kurz, je nachdem, wie ihr das jetzt empfindet. Ihr werdet mindestens ein visuelles Meisterwerk erleben. Und dabei wird noch eine nette, süße Geschichte über die Freundschaft eines Vogels oder eines Leuchtturms erzählt. Alles ohne Dialoge und trotzdem emotional. Neben der herausragenden Grafik ist auch eine gute Soundkulisse dabei. Und das Spiel, das trieft wirklich Atmosphäre in jedem neuen Abschnitt, den ihr entdeckt, ist da so viel Liebe und Atmosphäre mit drin und irgendwie möchte man sich manchmal einfach nur, ja, so innehalten und alles, was da gerade passiert und was man so sieht, in Ruhe auf sich wirken lassen. Ich verstehe, dass Keeper mit Metacritic nur so eine 79 für die Xbox Series Version bekommen hat. OpenCritic steht bei 82. Es wird eben Leute geben, für die ein rein audiovisuelles Erlebnis zu wenig ist und die sich dann über zu wenig Gameplay aufregen. Dann wird es Leute geben, die diese Einfachheit lieben und dieses Erlebnis und komplett da eintauchen möchten, wie bei Sword of the Sea oder Journey. Und ich gehöre eigentlich eher zur ersten Gruppe. Ich hatte aber mit Keeper enorm Spaß und ich finde, dass ihr es einfach spielen solltet. Zumindest wenn ihr PC Game Pass oder Game Pass Ultimate besitzt und dadurch Zugriff auf dieses Spiel hat, ohne Zusatzkosten, dann bitte, bitte spielt dieses Spiel. Und Ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen mehr gewürdigt wird, weil das war für mich, das wurde im Sommer angekündigt und wurde jetzt veröffentlicht und ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass das untergeht während den ganzen großen Herbst-Releases, die wir dann aktuell haben. Kommen wir zu Ninja Gaiden 4. Ich kann mich noch an den 14. Mai 2004 erinnern, als Ninja Gaiden für die Original-Xbox erschienen ist. Es war ein Tag nach meinem Geburtstag und ich musste es haben, da es eben auch ein Exklusivspiel war, das verdammt gut bewertet wurde. Mindestens so hoch wie die Wertung war auch der Schwierigkeitsgrad und ich hatte trotzdem meinen Spaß. Und so freute ich mich, als Anfang des Jahres, ich glaube während der Dev Direct, Ninja Gaiden 4 angekündigt wurde, gleichzeitig mit dem Ninja Gaiden 2 Black Remaster. Letzteres als Shadow Drop, das habe ich dann auch direkt im Game Pass gespielt. Das war Ende Januar und habe dann auch durchgespielt. Ninja Gaiden 4 habe ich dann jetzt die Tage durchgespielt und es hat mir auch größtenteils gefallen. Es ist aber jetzt so als Disclaimer, es ist nicht mein Lieblingsgenre. Ja, und ich habe aus diesem Genre halt meistens so die großen Vertreter gespielt, irgendwie Devil May Cry, Bayonetta. Theoretisch muss man auch das die alten God of Wars nennen. Und so ähnelt der neueste Ableger der Ninja Gaiden Reihe auch mehr eben diesen Spielen. Es wurde also wirklich so ein richtiges Hack and Slay. Ich hatte bei den ganz alten Ninja Gaiden eher noch so das Gefühl, dass es nicht ganz so Hack and Slay war, so noch mehr mit von Bedacht, noch mehr mit Konter und Timing irgendwie so und nicht diese Brachial-Action, die es hier dann zeitweise gibt. Und dann merkt man aber auch, dass eben Platinum Games der Hauptentwickler war diesmal und in dem Spiel ist halt sehr viel Platinum-DNA vorhanden. Ihr habt 4 verschiedene Waffen im Laufe des Spiels, Angriff in Sekundentakt und müsst dann im richtigen Moment parieren. Ihr könnt so ein, ich weiß nicht, was ist das, ein Wut-Gorsch-Meter oder was aufbauen und dann könnt ihr noch stärkere Angriffe raushauen, bis eben quasi der ganze Bildschirm blutgetränkt ist. Also sehr viel Blut in diesem Spiel. Das sollte ich auch nochmal erwähnen. Aber ja, das ist Ninja Gaiden 4. Und zur Abwechslung gibt's dann diverse Plattforming-Abschnitte, die allerdings nervig sein können. Denn auch hier ist präzise Steuerung verlangt und das Spiel hilft einem dabei nicht immer so perfekt. Ja, so müsst ihr dann oft einen Enterhaken Punkt treffen, um damit der Enterhaken sich quasi festhakt und dann könnt ihr euch irgendwie auf die andere Seite schwingen und das gelingt aber nicht immer, weil die Kamera manchmal nicht an der richtigen Position ist und dann das Icon nicht eingeblendet ist und dann fallt ihr dann ins Leere und das ist ein paar Mal mir passiert und das ist dann nicht so glücklich. Auch am Ende des Spiels, da müsst ihr so ein Wandlauf dreimal hintereinander machen und dann um eine Kurve rum. Und das gelingt auch wegen der Kamera nicht immer so perfekt. Und dann ist es manchmal so ein bisschen nervig, dass diese Passagen, manchmal hat dann die Kamera Probleme. Manchmal ist es, dass das alles zu schnell geht und dass man dann einfach in der irgendwie, wenn da zwei Züge entgegenkommen, dass ihr dann auf dem falschen Gleis seid, ein bisschen Trial and Error irgendwie dabei ist. So ist es halt, aber das sind immer nur kurze Abschnitte. Wenn die gelingen, dann sind die ziemlich cool. Auch wenn man dann so in die Luft gleitet und dann auf ein Gleis springt und dann mit dem Enterhaken an die Wand und dann wieder zurück. Ach, das können auch unheimlich coole Abschnitte sein. Also beides ist da möglich, je nachdem, wie gut euch das gelingt. Das Kampfsystem das ist sehr befriedigend, würde ich sagen, stets gut kontrollierbar und ihr könnt dann diverse neue Attacken freischalten, dadurch wird die Komplexität nochmal deutlich erhöht, könnt auch jede Attacke dann so einen Trainingsmodus üben, ihr könnt Nebenaufträge machen, um dann weitere Belohnungen freizuspielen, um dann wieder weitere Fähigkeiten freizuspielen, das ist eigentlich so in ganz befriedigendes Erlebnis. Und schön ist auch, dass sowohl Anfänger als auch Profis bei dem Spiel auf ihre Kosten kommen. Denn wem selbst der normale Schwierigkeitsgrad zu heikel ist, der kann auch einfach in den leichten wechseln und dort reicht dann Button-Smashing, um durch das Spiel zu kommen. Während ihr im höchsten Schwierigkeitsgrad vorsichtig agieren und eure Kombos und verschiedene Kampfformen innerhalb Sekundenbruchteile perfekt timen müsst. Also finde ich gut. Also es ist mehr Zugänglichkeit. Und wenn einfach ein paar Leute sagen, ich möchte irgendwie so ein Actionspiel haben, so Gehirn ausschalten und einfach nur ganz viele Dämonen plätten und dabei eine gute Zeit haben, dann können die auch in einem leichten Schwierigkeitsgrad spielen. Und ja, ich bin dafür, dass das genauso möglich ist wie Leute, die sagen, ich will mir wirklich die krasse Herausforderung. Was die Levels angeht, bin ich etwas zweigeteilter Meinung. Einerseits fand ich zu Beginn die Mischung der Schauplätze gut, nur damit die sich dann irgendwie in der zweiten Hälfte auf einmal alle wiederholen. Ja, also Boss- und Level-Recycling ist mir dann so im letzten Drittel, meine ich, war das dann doch zu prominent. Auch war die Erkundung in den älteren Spielen etwas kniffliger, reizvoller, nicht so auf die Nase gedrückt, denn hier fühlt sich in Ninja Gaiden 4 alles deutlich linearer an und ab und zu gibt es dann irgendwie ein paar Abzweigungen. Also ich glaube, da war das Level-Design früher ein bisschen anspruchsvoller. Für alteingesessene Fans sei auch noch erwähnt, dass der langjährige Held Ryu in diesem Spiel wirklich nur eine Randfigur ist. Also ihr könnt ihn in vielleicht 3 oder 4 der 19 Kapiteln spielen. Wir haben es also so ein bisschen mit einer Metal Gear Solid 2 Situation zu tun, wo ihr Solid Snake nur am Anfang gespielt habt und es eigentlich und der neue Charakter der eigentliche Protagonist ist. Okay, nicht ganz wie bei Metal Gear Solid, weil hier spielt ihr Ryu quasi eher am Ende des Spiels und das restliche Spiel seid ihr als Yakumo unterwegs, der sich dann eben nochmals schneller als Ryu spielt und dann eben auch andere Waffen nutzt und ja, ansonsten ein bisschen ein langweiliger Charakter irgendwie ist, der aber auch irgendwie so typisch wie so ein Platinum Games Charakter aussieht. Optisch ist das Spiel in Ordnung. Mein Ersteindruck war irgendwie, ja, könnte eine höhere Auflösung vertragen. Dafür spielt es sich aber absolut flüssig, ohne Frame Drops. Und das ist bei dieser Art von Spiel doch enorm wichtig und vor allem auch wichtiger. Ich habe erwähnt, dass es 19 Kapitel und Prolog gibt. Rechnet man so im Durchschnitt mit so ungefähr 30 Minuten, 35 Minuten pro Kapitel. Es gibt Kapitel, die kürzer sind, welche, die länger sind. Ich habe selbst so nach so 11, 12 Stunden das Spiel durchgehabt. Und ich denke, wenn ihr es dann wirklich auf hart spielt, dann wird es wahrscheinlich noch mal länger werden, da ihr diverse Passagen einfach sehr oft wiederholen werdet oder auch Bosse wiederholen werdet. Insgesamt bin ich mit dem Spiel zufrieden. Ich hätte es mir halt nicht gekauft, dass nicht mein Genre ist. Als Game Pass-Spiel habe ich es aber gerne durchgespielt und ich habe mich gut unterhalten. Und es freut mich auch zu wissen, dass Platinum Games auch nach der personellen Umstrukturierung der letzten Jahre weiterhin irgendwie noch gute Actionspiele entwickeln kann. Kommen wir also zum letzten Oktoberspiel der Xbox Game Studios, und zwar The Outer Worlds 2. Obsidian hat damit ihr zweites großes Rollenspiel veröffentlicht. Avowed hat mich noch leicht enttäuscht zurückgelassen, da ich die Exploration, die Erkundung zwar sehr genoss, aber die RPG-Mechaniken deutlich zurückgeschraubt wurden. Und ja, die Story-Präsentation hat mir halt da gar nicht gut gefallen. Hier und da gab es irgendwie Texttafeln, die mal eingeblendet wurden. Später bekommt man erzählt, was passiert ist, anstatt dass man diese Konsequenz auch gesehen hat. Das ist bei The Outer Worlds 2 anders und ihr merkt es sofort quasi in der Tutorial-Mission. Hier gibt es Ingame-Sequenzen, Cutscenes. Später im Spiel sieht man übrigens auch die direkte Konsequenz einer Entscheidung, die ihr getroffen habt. Und genau so wollte ich das. Lasst euch von der 2 im Titel auch nicht stören, denn ihr habt hier mit neuen Charakter zu tun in einer neuen Galaxie, also zumindest neue Planeten. Es gibt absolut keine Notwendigkeit, den Vorgänger gespielt zu haben. Okay, die Konzerne aus dem Vorgänger sind noch dabei, beziehungsweise fusionierten die jetzt. Aber dadurch bleibt auch die allgemeine Kapitalismuskritik nach wie vor enthalten. Und das ist eben ein Eckpfeiler dieser Serie. Die Ironie ist natürlich auch nicht zu übersehen, wenn man bedenkt, dass Obsidian zu Microsoft gehört und Microsoft eben einer dieser Megakonzerne ist, der in diesem Jahr mit Massenentlassungen und Preiserhöhungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, es ist irgendwie ein bisschen witzig, dass die dann so ein Spiel mit dem Thema dann auch quasi in Auftrag gegeben haben oder finanziert haben. Ihr seid jedenfalls Teil der Weltallpolizeibehörde, dem Erddirektorat, und sollt merkwürdige Raumzeitrisse untersuchen. Natürlich läuft bei der Mission nicht alles glatt und so findet ihr euch dann auch sehr schnell auf dem Raumschiff wieder, mit dem ihr dann diverse Planeten bereisen könnt und dort mit euch mit verschiedenen Fraktionen rumärgert und dann auch eben für diese Quests erledigt. Auntie's Choice ist ein Megakonzern, der dem Hyperkapitalismus verfallen ist und dann dem freien Markt huldigt. Und vor allen Dingen ist Auntie's Choice durch eine feindliche Übernahme entstanden, weil der Auntie-Konzern nämlich Spacer's Choice aus dem ersten Teil übernommen hat. Das Protektorat wiederum ist das Gegenteil davon und setzt auf den Hyperkommunismus. Also das Streben nach Individualität ist da verpönt und die Gemeinschaft das höchste Gut. Wer da aus der Reihe tanzt, der hat aber dann auch ein großes Problem. Mit dem Orden haben wir dann noch so eine religiöse Fraktion, die allerdings eher der Mathematik huldigt. Also die versucht, das Universum durch Mathematik zu verstehen und eine universelle Weltformel, Universumsformel quasi zu entdecken, kreieren, die dann die Menschheit irgendwie auf eine neue Ebene führt. Dabei sind die dann aber auch zu akademisch und vor allem dann dadurch auch realitätsfern. Dann gibt es noch ein paar kleinere Fraktionen und ich glaube, insgesamt gibt es dann 6 dieser Fraktionen. Und neben diesen Fraktionen gehören dann auch Charaktere und Entscheidungen zu einem guten Obsidian-Rollenspiel und die Charaktererstellung ist recht umfangreich. Ihr könnt entweder einen vorgefertigten Charakter nehmen oder wirklich das übliche Haarfarbe, Gesicht, Nase, Mund, was weiß ich, alles ändern, wie ihr das wollt. Dazu dann noch einen Hintergrund auswählen und dann Fähigkeitenpunkte könnt ihr dann einsetzen, irgendwie in Hacking, Gewehre, Schleichen, vieles mehr. Dazu noch 2 Perks, Vorteile, und dann bekommt ihr alle 2 Level dann noch einen weiteren Vorteilspunkt dazu. Welchen Vorteil ihr dann aussuchen könnt, das hängt dann auch von euren gelevelten Fähigkeiten dazu, weil manche Vorteilspunkte sich erst freischalten, wenn ihr beispielsweise irgendwie Schleichen auf 5 habt oder irgendwie sowas. Insgesamt gibt es um die 90 Vorteilspunkte. Was machen die Vorteile? Irgendwie ein Schadenbody, geben euch einen Schadenboni oder bessere Preise bei Händlern oder ihr schaltet Taschendiebstahl frei oder könnt mit bestimmten Waffen besser umgehen. Auch könnt ihr Schwächen auswählen. Also ihr bekommt einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Da müsst ihr quasi immer abwägen, ob ihr euch darauf einlasst. Und das macht natürlich die Builds sehr individuell und wahrscheinlich erhöht das dann auch den Wiederspielbarkeitsfaktor. Diese Schwächen bekommt ihr im Laufe des Spiels vorgeschlagen, je nachdem, wie ihr spielt. Wenn ihr beispielsweise oft in die Hocke geht, könnt ihr euch eure Geschwindigkeit in der Hocke um 50% erhöhen. Aber dafür würden euch dann die Gegner innerhalb von 10 Metern leichter hören, weil eure Knochen knacken. Eine weitere Schwäche, die ihr auswählen könnt, ist zum Beispiel, dass ihr einen weiteren Fähigkeitenpunkt pro Level bekommt. Dann könnt ihr dafür diesen aber immer nur in die niedrigsten Fähigkeiten einsetzen, sofern diese über 0 sind. Also auch da ist dann so ein bisschen, du kriegst mehr, du kannst aber eigentlich nur in den Fähigkeiten die einsetzen, die du kaum benutzt bisher. Ist alles ein Für und Wider. Schade ist aber, trotz Wiederspielbarkeit und alles, dass es bei dem Spiel keine Möglichkeit gibt, die Fähigkeiten oder Vorteile neu zu verteilen. Ich habe mich während meines ersten Spieldurchgangs in einer Fähigkeit spezialisiert, die ich so Mitte, Ende des Spiels gerne rückgängig gemacht hätte und alles, was ich tun könnte, wäre jetzt ein neues Spiel zu starten, aber dafür war ich dann irgendwie schon zu weit im Spiel und deswegen lebe ich jetzt damit und da hätte ich mir irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dass man das umgehen kann, dass man da eben dann doch eine Möglichkeit hat, irgendwie teilweise Respec oder irgendwie sowas. Ihr seid zudem nicht alleine unterwegs. Ja, bis zu 6 Begleiter könnt ihr im Laufe des Spiels freischalten, von denen ihr 2 gleichzeitig bei euch haben könnt. Und ich finde, dass die Begleiter besser sind als noch im Vorgänger ohne aber jetzt die Höhen des Vorgängers zu erreichen, weil da waren einfach ein oder zwei Begleiter wirklich richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, hier ist so die Gesamtbegleiter sind besser, aber die einzelnen Begleiter waren im Vorgänger besser. Also so, es gibt halt diese zwei Charaktere aus dem Vorgänger, die richtig gut sind. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass einer von der neuen Charaktere, wie gesagt, diese Höhen erreicht. Aber so als Gesamtcast fand ich die alle interessanter. So kann man es sagen, glaube ich. Optisch sieht das Spiel gut aus. Schöne Landschaft, nettere Lichtreflexe, Texturen, auch wenn die manchmal ein bisschen flach sind und ich auch natürlich ein paar entdeckt habe, wo die Auflösung nicht ganz so toll ist. Aber man merkt hier schon insgesamt einen Sprung nach vorne. Und ja, das Spiel ist sehr bunt, zumindest bei ein paar Planeten. Aber wir sind irgendwie auch im All. Irgendwie, es soll ja nicht aussehen wie auf der Erde. Finde ich diese Kritik, die manche haben, dann nicht so schlimm. Charaktermodelle haben auch einen Sprung nach vorne gemacht, auch wenn weiterhin die Mimik Verbesserungspotenzial hat. Aber insgesamt bin ich so von der Optik, ja, ich bin zufrieden. Ich bin großer Fan dieses Retro-Sci-Fi-Art-Styles, quasi 1960er im All. Schade ist nur, dass es nach wie vor keine deutsche Synchronisation gibt. Das hätte ich halt von Microsoft dann mittlerweile irgendwie auch erwartet, weil die Outer Worlds 2 ist ja jetzt kein kleines Budgetspiel mehr. Also dass der Vorgänger das nicht hatte, okay, aber jetzt mit Microsoft im Rücken sollte das doch möglich sein. Sony hat, glaube ich, jedes wichtige PlayStation 5 Spiel von ihnen synchronisiert. Und warum das dann Microsoft nicht hinkriegt, ist schade. Insgesamt habe ich mich aber sehr gut unterhalten gefühlt. Die mehreren Planeten mit größeren Karten finde ich auch besser als eine komplett offene Welt. Ich habe halt auch insgesamt, was diese 4, 5 Maps, quasi Planeten-Maps es quasi gibt, ich habe hier nicht so viel Leerlauf wie noch bei einem Starfield, wo du halt dann zwar mehr erkundest, aber da passiert halt nichts. Und hier bin ich dann wirklich von Quest zu Quest gerannt und habe Sachen erledigt. Und ich mag die diverse NPC-Charaktere. Ich mag einige dieser ganzen Nebenstories und wie die dann, ja, auch was für Konsequenzen die dann haben. Ja, so könnt ihr wirklich Teile der Welt ändern, ob gewollt oder auch nicht. Ebenso ist es, finde ich, gelungen, dass viele Quests auf verschiedenen Arten gelöst werden können. Also ist euer Schlossknacken-Skill zu gering für eine Tür, gibt's dann oft einen anderen Einstieg oder ihr könnt auch einen Schlüssel finden. Also ich finde, die Abwechslung ist gegeben, auch wenn die meisten Quests natürlich mit dem Kampf enden. Aber na gut, ich meine, die Kämpfe wurden auch deutlich verbessert und fühlen sich jetzt auch direkter und wuchtiger an als noch im Vorgänger. Und die Treffer haben ein richtiges Feedback, man sieht sichtbare Einschläge, die Waffenvielfalt ist enorm. Ihr könnt Mods für eure Waffen herstellen, ihr könnt Munition herstellen. Also das passt irgendwie alles. Und ihr könnt auch einen Disput sehr oft zwar mit roher Gewalt lösen, aber eben auch mit eurer Rhetorik gewaltfrei irgendwie euch da rausbringen. Und das ist halt irgendwie wirklich schön. Und es gibt auch ein paar wenigen Quests, so ein bisschen kleinere Puzzles, kleinere Rätsel. Das fand ich auch angenehm. Also das hat mir auch in der Hauptstory kommt das vor. Das hat mir dann deutlich gefallen. Ich glaube tatsächlich auch die Hauptstory hat mir mehr Spaß gemacht als Starfield. Insgesamt ist das wirklich eine Fortsetzung, die fast alles besser macht. Schade, dass auch ein paar Mechaniken rausgefallen sind. Also irgendwie man kann nicht mehr im Bett schlafen oder besseres Beispiel ist wahrscheinlich, dass die Tageszeit keine Auswirkung mehr auf NPCs hat. Das heißt, es gibt keinen Tagesablauf von NPCs, je nach Tageszeit. Das finden sicherlich manche ein bisschen schade. Also es gibt Tageszeit, also es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, aber es gibt halt keine, der ändert nicht. Die Leute stehen ob nachts oder tagsüber an der gleichen Stelle. Dafür sind die Quests größtenteils gut geschrieben und ihr werdet auch einige Überraschungen und skurrile Charaktere treffen. Ich glaube, der Humor ist ein bisschen zurückgefahren. Wenn der Humor da ist, dann ist er richtig da und dann ist er trocken und dann ist es sarkastisch und alles. Gefühlt hat sich das Spiel aber etwas geerdet. Fand ich es irgendwie alles nicht mehr so extrem, vielleicht wie noch im ersten Teil. Aber es wurde auch nicht langweilig. Also ich finde, eigentlich haben sie da einen ganz guten Mittelweg gefunden. Obsidian hat viele Schwächen des Vorgängers also ausgemerzt und das Gameplay insgesamt verbessert. Ihr bekommt die nötige spielerische Freiheit, einen Haufen an RPG-Mechaniken sowie gut geschriebene Dialoge. Ihr müsst aber allerdings viele Dialoge, viel lesen, aber das gehört irgendwie, das ist part of the deal bei der Art vom Spiel. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Hauptstory sehr stark anfängt, aber dann so im Laufe der Kampagne so ein bisschen in die Luft rausgeht, oder zu früh die Luft rausgeht, oder so, wie man es nennen möchte. Aber trotzdem, es gibt genug gute Nebenquests, Begleiterquests, absurde Charaktere. Gameplay weiß diesmal zu gefallen und insgesamt lässt sich sagen, dass die Mischung zwischen Budget und Ambitionen diesmal also deutlich besser zusammenpasst als beim Vorgänger. Aber ich habe auch gar kein Problem mit einer einfachen, guten Fortsetzung. Tatsächlich. Also für mich muss da nicht jedes Spiel irgendwie versuchen, das Genre neu zu erfinden oder irgendwie sowas, sondern einfach gibt mir das alte Spiel besser, also von den Mechaniken her. Und ja, größer und besser. Das ist die Outer Worlds. Und wer also Fallout mag, die Outer Worlds 1 mag, der wird halt auch die Outer Worlds 2 mögen. Wer mit den Spielen nichts anfangen kann, der wird auch mit die Outer Worlds 2 nichts mehr anfangen. Also es ist nicht so, dass man sagt, boah, du magst diese Art von Spiele nicht, spiel das und dann wirst du bekehrt. Nee, das ist absolut nicht der Fall. Aber wenn ihr diese Spiele mögt, dann habt ihr eine gute Zeit. Und ja, das soll es dann auch erstmal wieder von mir gewesen sein. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach mal in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr über Spiele reden können. Ich habe jetzt die Outer Worlds 2 abgehakt und im Prinzip das ganze Herbst- oder Oktoberprogramm von Xbox. Das heißt, eigentlich fehlt, glaube ich, auch von der Xbox-Seite nur noch Call of Duty Black Ops 7 im nächsten Monat. Naja, mal schauen. Game Awards sind ja auch noch. Also ich hoffe schon, dass ich dann in diesem Jahr noch 2 weitere Folgen zumindest dann hier produzieren kann. Und im nächsten Jahr wird es dann natürlich spannend mit der Zukunft des Xbox-PCs und was das dann alles für uns heißen mag, weil so ganz überzeugend war der Rock Ally Xboxer jetzt nicht. Und ich finde, da muss Microsoft gerade für jemanden wie meine Wenigkeit sehr viel Überzeugungsarbeit liefern, um das, ja, dass es wirklich ein richtiges Konsolenerlebnis wird. Und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.